Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Schön, dass Sie dabei sind. Wie lässt sich die Nachhaltigkeit von Investments bewerten? Ansätze gibt es viele, für Anleger nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Mein heutiger Gast möchte mit seiner Methode verhindern, dass subjektive Einschätzungen zu stark in diese Bewertungen einfließen. Wie das aussieht, darüber sprechen wir heute. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mein heutiger Gast ist Geschäftsführer und Mitinitiator von Effectual. Das ist eine Tochter des Investment Office Perpetual Investors, gegründet Anfang 2022 und hat eine eigene Bewertungsmethode uns mal mitgebracht. Ich sage ganz herzlich willkommen, Andreas Ginschel. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag und vielen Dank, Frau Reifenberger. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Herr Ginschel, bevor wir im Detail in die Spezifika von Bewertungsmethoden einsteigen, vielleicht mal einen Schritt zurück. Man kann sich ja auch die Frage stellen, warum sollte ich als Investor mich überhaupt damit befassen, welche Einschätzungen es zur Nachhaltigkeit von Gewinnen gibt. Ich könnte ja auch sagen, es geht mir um den Gewinn, es geht mir um die Rendite und damit ist erstmal gut.
Absolut, das ist eine sehr gute Frage. Wir sehen im Wesentlichen drei Beweggründe. Das eine ist tatsächlich, dass eine ganze Reihe von Investoren intrinsisch motiviert sind, das tatsächlich mit einzubeziehen und zu tun. Die zweite Komponente, die wir sehen, ist, dass Investoren durchaus rein finanzrational die in der Zukunft auftretenden Risiken aus solchen Nachhaltigkeitsthemen sehen und sich entsprechend positionieren wollen. Und das dritte ist vielleicht sogar das Massivste, was wir sehen, dass sehr große Erwartungen aus der Politik an die Finanzmärkte, an die vor allen Dingen auch noch in die institutionellen Investoren gestellt werden, da eben die Transformation zu unterstützen bzw. zu finanzieren.
Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Methoden zur Bewertung. Sie haben gesagt, Sie wollen möglichst verhindern, dass subjektive Einflüsse diese Bewertungen beeinflussen. Was sind das denn für subjektive Effekte, die Sie zum Beispiel bei anderen Methoden sehen und was kann man tun, um das auszuräumen, diesen Bias?
Also das große Problem, wenn Sie sich mit dem Thema näher auseinandersetzen, das wir gesehen haben als ein großer Investor, oder unsere Mutter ist ein großer Investor, und dass wir auch in Gesprächen mit anderen, insbesondere wieder institutionellen und professionellen Investoren heraushören, ist dieses Thema, wir wollen das machen, wir wollen diese Transformation begleiten, wir sollen das auch tun, entweder durch die Politik getrieben oder durch die letztendlich die Eigentümer, die hinter uns stehen. Auf der anderen Seite finden wir das, was uns an Kriterien aufgezeigt wird, ein sehr großes Stückwerk, uneinheitlich, intransparent. Und Subjektivität ist da sicherlich nur ein Attribut, was wir hier sehen, was aber durch dieses Stückwerk auch ein starkes Stück weit getrieben ist.
Was kann man denn tun, um das rauszunehmen? Haben Sie ein Beispiel für ein Kriterium oder einen Ansatz, wo Sie sagen, das ist was, das kann man wirklich transparent machen, das kann man auch objektiv nachvollziehen? Da brauche ich ja die klassischen Daten, Zahlen, Fakten wahrscheinlich.
Richtig, also das eine ist, wir müssen uns auf quantitativ messbare Dinge zurückziehen. Das Problem an vielen quantitativ messbaren Dingen, denken wir an CO2-Ausstoß, denken wir an andere Luftschadstoffe, die ausgestoßen werden, denken wir an Dinge, die ins Wasser geleitet werden. Also diese ganze Umweltproblematik. Auf der sozialen Seite gibt es viele Faktoren, die aber zunächst mal alleine stehen. Wir als Investoren müssen die nach einem gemeinsamen Raster bewerten, um sie vergleichbar und abwägbar auch zu machen. Wir müssen identifizieren, was ist das größte Problem und vielleicht auch, was sind die einfachsten Mittel, um diese Probleme zu lösen. Also wir haben immer im Prinzip eine ökonomische Grenzkosten- und Grenznutzenbetrachtung, die wir anstellen müssen, um das Kapital entsprechend zu steuern. Und um das eben tun zu können, um diese Methode anwenden zu können, brauchen wir eben Bewertungen. Wo ist denn der Grenznutzen oder was sind die Grenzkosten? Und diese Zahlen brauchen wir. Und das ist letztendlich unser Ansatz, den wir gewählt haben, diese Grenzkosten und Grenznutzen zu bestimmen.
Jetzt geht das datenbasierte Arbeiten bei sowas wie dem CO2-Preis vielleicht noch ganz gut. Da kann ich es mir gut vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich will eine Governance-Struktur Quantifizieren wird es ja schon irgendwo schwieriger. Da muss ich mir bewusst machen, dass man manche Aspekte vielleicht dann einfach weniger stark gewichtet. Wie geht man mit sowas um?
Also natürlich ist der Ansatz sehr stark datengetrieben. Das heißt, wo es keine Daten gibt, wird es grundsätzlich erstmal schwierig. Und der zweite Punkt, diese Bewertbarkeit, da muss ich am Ende des Tages immer einen Weg finden, um es bewerten zu können. Und erstaunlicherweise gibt es dazu, das hat uns überrascht, als wir angefangen haben, es gibt so ganz, ganz vielen Faktoren, die wir heute schon sehen, die wir auch quantitativ messen können, wo wir dachten, oh, die Bewertungen, das wird schwierig werden, gibt es schon ganz viel von diesen Bewertungsdaten auch.
Wie viele Faktoren lassen Sie denn einfließen im Moment in Ihren Ansatz?
Wir sind momentan bei rund 15 Einzelfaktoren, die sich über das Spektrum von Umwelt und Sozialem erstrecken. Und das ist ungefähr so 2/3, 1/3. Also sprich 2/3 auf der Umweltseite, circa 1/3 der Faktoren, die wir auf der sozialen Seite abgreifen können. Einfach, das sind die Daten, die wir Stand heute haben.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, was so ein typisches Kriterium wäre, was Sie sich anschauen würden, bevor Sie eine Investmententscheidung treffen?
Wir nutzen im Prinzip den Ansatz, was ich schon ausgeführt habe. Wir schauen uns die physischen Mengen an und bewerten dann diese Mengen. Also um es ganz konkret zu machen, ein offensichtlich viel diskutierter Punkt, Klimawandel, Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, CO2 oder andere Gase wie Methan, die man aber im Prinzip auf ein CO2-Äquivalent umrechnen kann. Also wir messen einfach für jedes Unternehmen, wie viel CO2 stößt es in seiner Produktion aus. Die nächste Frage, die wir beantworten müssen, was ist der Schaden, der dadurch entsteht? Das ist der Bewertungsansatz oder die Bewertungsfrage. Und wenn ich weiß, das Unternehmen stößt 1 Million Tonnen CO2 aus in seiner Produktion, und ich weiß, was der Schaden ist, den eine Tonne CO2 produziert, übrigens, der liegt so bei $160, $170, dann kann ich ausrechnen, im Prinzip, wie viel Umweltschaden nur auf der Klimaseite das Unternehmen eben durch seine Produktion schafft. In dem Beispiel, was ich genannt habe, ungefähr eben $170 Millionen an Schaden, die durch diesen Ausstoß von CO2 entstehen für dieses Beispielunternehmen.
Jetzt nutzen Sie Ihre Methode für einen Fonds, der sich auf Aktien aus Industrieländern stützt. Den machen Sie mit Quonium Asset Management zusammen. Und Sie haben rund $100 Millionen an Zusagen. Und Sie gucken dafür ja auch unter diesem Datenaspekt auf potenzielle Investments. Jetzt ist ja immer die Frage, wo kriege ich denn auch die Daten her? Brauchen Sie die von den Unternehmen? Gibt es da Daten am Markt? Können Sie sich auf Wissenschaft stützen? Wie sammelt man diese Informationen?
Also es sind wieder zwei Aspekte hier. Das eine ist tatsächlich die Daten. In meinem Beispiel, wie viel CO2 hat das Unternehmen ausgestoßen? Das ist tatsächlich beruht auf entweder Daten, die die Unternehmen selber veröffentlichen als Teil ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung, die dann über verschiedene Datenanbieter zugänglich sind. Da ist es hauptsächlich die Frage, wie bekomme ich die Daten, die muss man dann noch bereinigen und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch Lücken in den Daten, das ist auch klar. Nicht jedes Unternehmen berichtet zu jedem dieser Faktoren, den wir abgreifen. Manchmal aus gutem Grund, weil das Unternehmen vielleicht auch als ein Dienstleistungsunternehmen jetzt auch keinen großen CO2-Ausstoß hat. Vielleicht ein anderes Unternehmen berichtet nicht, weil er besonders unangenehm zu berichten wäre. Also da muss man einfach, dann diese Lücken muss man füllen. Das ist das eine, also diese, wir nennen es physische Daten eben zu erheben, aus Datenbanken zusammenzuführen, zu bereinigen und zu bearbeiten. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Bewertungsfrage. Bei der Bewertung, wir würden uns zunächst mal, wenn wir das alles selbst machen müssten, relativ schwer tun, das zu tun. Wir haben aber das Glück, dass wir auf eine sehr große wissenschaftliche Basis zurückgreifen können. Es gibt seit Jahrzehnten zu jedem dieser Faktoren, über den wir reden, wissenschaftliche Forschung, wie diese Faktoren zu bewerten sind. Alles, was wir tun im Prinzip, ist, diese wissenschaftlichen Publikationen zusammenzutragen und vergleichbar zu machen und zu analysieren, um dann, was wir den wissenschaftlichen Konsens nennen, daraus abzuleiten.
Das heißt, wenn neue Publikationen kommen, müssen Sie im Prinzip auch Ihren Katalog nochmal überarbeiten oder nochmal anschauen, passt das alles?
Absolut. Ja, also zum Beispiel, wir sind jetzt gerade dabei, diese Bewertungsfaktoren oder diese Bewertungen zu aktualisieren. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass auf einer der Luftschadstoffe, der relativ prominent ist, ist Schwefeldioxid, dass wir, gibt es neue Schätzungen, was die Gesundheitsschädlichkeit angeht. Und das sind dann eben Dinge, die zu entsprechenden Preisveränderungen führen. Oder auch auf der Klimaseite. Also die Folgen des Klimawandels, die wir heute anders einschätzen als vielleicht vor 10 Jahren. Auch das reflektiert sich natürlich in einer Änderung der Bewertung, die wir verwenden.
Jetzt ist ja die Datenlage bei Großkonzernen tendenziell ganz in Ordnung und tendenziell auch besser werdend, allein schon aufgrund der regulatorischen Berichtsanforderungen. Würde sich das Modell auch übertragen lassen auf beispielsweise kleinere mittelständische Unternehmen oder wird es dann zu lückenhaft in den Reportings?
Also grundsätzlich ist es anwendbar auf jedes Unternehmen, auch auf jede Asset-Klasse. Das ist das Schöne an dem Konzept, dass es sozusagen einheitlich ist und komplett über die komplette Bandbreite anwendbar ist. Natürlich brauchen wir die Daten. Per Stand heute sind die Daten zufriedenstellend, würde ich sagen, die Datenlage. Wir müssen einiges schätzen. Ab spätestens 2025 tut uns die EU einen sehr großen Gefallen mit der Direktive zur Berichterstattung zur Nachhaltigkeit für die Unternehmen, wo im Wesentlichen jedes Unternehmen, was für uns nur ansatzweise relevant ist, verpflichtet ist, diese Daten nicht bloß zu erheben und zu veröffentlichen, sondern auch noch netterweise in bestimmten Datenbanken eben zugänglich zu machen. Also das für uns, für die Unternehmen, die finden das natürlich nicht so schön, weil das ein großer Aufwand für sie bedeutet. Für uns ist das fast ein Geschenk des Himmels.
Jetzt sagten Sie gerade, Sie sind bei 15 Kriterien, die Sie im Moment überprüfen. Ist der Katalog abgeschlossen oder würden Sie sagen, an sich würden Sie den gerne noch erweitern?
Wir erweitern den ständig. Abgeschlossen ist er de facto wahrscheinlich nie. Die Frage ist immer, was ist maßgeblich, was ist sozusagen so materiell, dass wir es aufnehmen müssen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, gibt es eben die entsprechenden Daten? Also was wir zum Beispiel momentan hinzufügen zu den Daten, sind zwei relativ schöne Faktoren, die wir bisher, oder interessante Faktoren, schön sind, ist vielleicht eher zweifelhaft, aber sind zumindest interessant. Der eine Faktor ist Plastikmüll, den wir neu aufnehmen, der insbesondere bei, also in den Ozeanen zu erheblichen Schäden führt, auch teilweise bei Menschen zu Gesundheitsschäden führt durch Nanoplastik. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, der gerade für die deutsche Debatte immer sehr, sehr spannend ist, wir nehmen auch die externen Effekte, so nennen wir das, also die Schäden aus Nuklearenergie auf, um sie eben vergleichbar zu machen. Also wir hatten ja diese große Diskussion, Frankreich gegen Deutschland, nuklear, ja, nein, ist es grün oder nicht? Solche Fragen lassen sich mit diesem Instrumentarium eben sehr, sehr nüchtern und analytisch beantworten.
Es gibt ja jetzt wirklich eine ganze Breite an Ansätzen zur Bewertung. Man hat auch den Eindruck, viele Häuser haben für sich dann nochmal was entwickelt, nochmal nachgeschärft. Der eine hat den Schwerpunkt hier, der andere hat ihn dort. Ist das für Investoren überhaupt nachvollziehbar oder ist das am Ende auch manchmal verwirrend? Also wie stark müssen Sie das auch erklären?
Wir haben den großen Vorteil, also grundsätzlich ist Ihre Beobachtung richtig. Insbesondere auf der Investorenseite herrscht eine große Unzufriedenheit, was Transparenz angeht, was Verständlichkeit der verschiedenen Konzepte angeht. Und die Vielzahl der unterschiedlichen Ansätze hilft auch nicht gerade, ganz klar. Unsere Erfahrung ist, wenn wir das thematisieren und ansprechen mit Investoren, insbesondere institutionelle, professionelle Investoren, es ist ein nahezu unmittelbares Verständnis da, wie dieser Ansatz funktioniert und was er bewirkt. Es liegt daran, dass die Leute typischerweise, die in diesen Positionen sitzen, eine volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Ausbildung genossen haben und diese Idee der externen Effekte, auf das das zurückgeht, also oder die Theorie der externen Effekte, auf das das zurückgeht, typischerweise dieser Personenkreis wirklich sehr, sehr gut versteht, sehr, sehr gut kennt, den Wortschatz entsprechend dazu kennt, weiß, wie es funktioniert und damit auch sozusagen unmittelbar eine Verbindung dazu herstellen kann. Mit Dingen wie SDG, ESG-Scores, all diese anderen Ansätze, die es gibt, die haben genau das nicht. Diese unmittelbare Transparenz oder zumindest gefühlte Transparenz, was da passiert. Und diese Idee der externen Effekte, das hat das eben. Die meisten fühlen sich damit relativ schnell angesprochen.
Wäre es denn überhaupt denkbar, dass man irgendwann mal einen einheitlichen Standard hat, den ich sozusagen über jedes Nachhaltigkeitsinvestment stülpen kann und wo ich überall dasselbe meine und dieselben Ergebnisse bekomme? Oder ist das eher utopisch?
Ich denke schon, dass dieser Ansatz die Chance dazu hat. Die EU hat es versucht mit der EU-Taxonomie. In der Wahrnehmung der meisten Finanzmarktteilnehmer eher gescheitert, weil sie einfach zu komplex ist, mit zu technisch ist und zu viele verschiedene technische Faktoren versucht abzugreifen. Also der hohe Grad der Komplexität, mal die Tatsache neben angestellt, dass die Daten nicht vorhanden sind, um es zu tun, das hat große Widerstände geschaffen. den Ansatz, den wir verfolgen, und wir sind ja nicht die Einzigen, die den verfolgen, der hat aufgrund der Einfachheit und der Transparenz und auch dieser Einheitlichkeit der Betrachtung schon die Chance, zu einem Standard sich zumindest zu entwickeln.
Sie sind Mitglied auch in einer Allianz, der Value Balancing Alliance. Das ist ein Zusammenschluss, da sind Unternehmen drin, da sind Wirtschaftsprüfer drin, Wissenschaftler und eben auch unter anderem Sie mit Effectual seit einiger Zeit. Da geht es ja auch letztlich um die Messbarkeit von gesamtgesellschaftlichen Kosten, die durch Umweltverhalten, umweltschädigendes Verhalten entstehen können. Holen Sie uns mal ab, was ist das Ziel dieser Alliance?
Das war ganz spannend, diese Alliance zu entdecken. Die Hauptmitglieder eigentlich dieser gemeinnützigen Organisation sind wirklich Großunternehmen. Wir stechen da so ein bisschen hervor, weil wir am anderen Ende des Spektrums sind, eben ein junges Unternehmen sind und eher klein sind. Die anderen Unternehmen, die Mitglieder sind, das ist eher so das Who's Who der deutschen, europäischen und sogar globalen Unternehmen. Also es fängt an mit einer BASF, es geht weiter mit einer Bayer über einer BMW und endet dann irgendwo bei einer ZF Friedrichshafen. Und das sind natürlich große, leuchtturmartige Unternehmen. Für uns war es sehr, sehr spannend zu entdecken, dass diese Unternehmen sich genau mit dem gleichen inhaltlichen Ansatz beschäftigen, um sowohl inhaltlich unternehmensintern das Nachhaltigkeitsmanagement zu betreiben, als auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und wie gesagt, für uns war das enorm wichtig zu sehen, dass eben diese großen Unternehmen sehr, sehr ernstzunehmend sich mit dem gleichen inhaltlichen Ansatz für ihren Teil des Problems sozusagen auseinandersetzen. Und deswegen war für uns auch die Mitgliedschaft so spannend, eben mit der Realwirtschaft. Also wir sind ja eher aus dem Finanzmarkt, zu sehen, dass das eben in der Realwirtschaft sehr stark angekommen ist, schon das Thema.
Gibt es manchmal Punkte, wo Sie merken, dass Sie unterschiedlich auf Themen schauen oder dass Sie Sachen anders gewichten, weil Sie eben nicht die Realwirtschaft, sondern eher den Finanzmarkt im Blick haben?
Wir unterscheiden uns, wenn überhaupt, nur in Nuancen. Die generelle Sichtweise ist die gleiche. Die generelle Sichtweise ist, dass wir einerseits echte Probleme haben, die gelöst werden müssen. Wir sind uns auch einig, dass das Thema der Messbarkeit und auch der Bewertbarkeit, diese Integration über die Bewertbarkeit in Standard, entweder Finanz- oder Unternehmensrechnungsmodelle, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil es eben bestehende Instrumentarien benutzt und sozusagen in den Prozess, sei es jetzt im Unternehmen oder bei uns, in den Investmentprozess unmittelbar einbindbar ist. Das sind sehr, sehr wichtige Themen, dass wir uns dann gegebenenfalls leicht unterscheiden, wo wir den CO2-Preis, die Bewertung für CO2 zum Beispiel sehen. Das ist, glaube ich, nebensächlich. Und die Value Balancing Alliance hat sich auch zur Aufgabe gemacht, im Prinzip diese Bewertungen zu vereinheitlichen. Das ist einer der großen Ziele, die man sich gesetzt hat, dass eben durch die Vereinheitlichung der Bewertung man auch die Unternehmen natürlich untereinander gut vergleichen kann.
Das heißt auch so ein Schritt in Richtung mehr Transparenz, mehr Einheitlichkeit?
Absolut.
Das ist aber ein Mehrjahresprojekt, oder?
Das ist sicherlich ein Mehrjahresprojekt und die Value Balance Alliance müsste 2019, wenn ich mich richtig erinnere, gegründet sein. Und die Fortschritte sind schon ganz gut. Also man hat sowohl auf der Unternehmensseite einige Fortschritte erzielt, als auch sozusagen dieses nach außen tragen der Idee und auch damit eben Einfluss zu nehmen auf zum Beispiel Standards zum Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass das eben auch Berücksichtigung findet.
Gibt es Punkte, wo Sie glauben, dass Sie in der Debatte vielleicht im Moment noch ein bisschen unterrepräsentiert sind?
Ganz im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, dass wir zumindest mit diesem Ansatz, den wir verfolgen, wir laufen offene Türen ein. Wir haben gefühlt in den letzten Monaten, oder es wird viel darüber gesprochen, einen Gegenwind zu Themen wie ESG, gerade in den USA recht prominent. Das halte ich aber für vordergründig der Fall. Und es sind zwei Gründe, warum. Das erste ist, das Problem ist so groß, dass es nicht weggeht. Also es ist real und es wird nicht weggehen. Und es wird schlimmer, wenn wir nichts dagegen tun. Also das sozusagen diesen Gegenwind würde ich als temporär einstufen. Das zweite, und das meinte ich mit den offenen Türen einrennen, es gibt schon eine gewisse Frustration auf der Investorenseite mit dem Thema. Das ist aber eher verknüpft mit den als unzureichend wahrgenommenen Umsetzungen. Also das sind wir bei dem Thema Subjektivität, Stückwerk und so weiter und so fort. in dem Moment, wo man einen Weg aufzeigt, der eben inhaltlich für die Leute Sinn macht, ist das sozusagen der Moment, wo die Tür ganz weit aufgeht. Und insofern bin ich da sehr optimistisch und für uns bedeutet das einfach nur, dass wir das weiter tragen und treiben müssen.
Also das heißt, es bleibt einem als Investor nicht erspart, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, inwieweit man Kriterien mitgeht und nachvollziehen kann, aber ein Stück Eigenarbeit ist da sozusagen gefordert.
Ein Stück Eigenarbeit, aber ich glaube, dass natürlich auch auf der Anbieterseite, die Anbieterseite ist ja auch in der Pflicht. Und die Finanzindustrie hat sich mit diesem Thema grundsätzlich natürlich ein bisschen schwer getan, hat das dann als ein Modethema entdeckt, ist aufgesprungen und hat im Prinzip versucht, möglichst aus ihrer Sicht effizient, man könnte auch billig sagen, Lösungen dafür zu schaffen. Und das hat dann aber auch wiederum zu der Frustration eben bei den Investoren geführt. Und ich glaube, jetzt sind wir an der Phase oder in der Phase, wo er eben diesen Schritt zurückgehen muss und wir haben ihn getan und zu sagen, so, jetzt, wie kann man das denn vernünftig machen?
Spannendes Thema, spannender Ansatz und auch ein spannendes Projekt mit der Value Balancing Alliance. Bin gespannt, was man davon noch hören wird in den nächsten Jahren und ob wir da vielleicht tatsächlich mal ein bisschen mehr in Richtung Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit kommen beim Thema Nachhaltigkeitsbewertung. Ich glaube, viele würden sich das sehr wünschen und ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das war Andreas Ginschel von Effectual. Schön, dass Sie bei uns waren im Podcast.
Herzlichen Dank, Frau Reifenberger.
Und auch in dieser Woche wollen wir den Blick mal noch auf einige weitere Themen werfen. Die hat mein Kollege Wolf Brandes aus unserem Bankenressort mit dabei. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal auf Unternehmerfamilien schauen. Die sind in aller Regel recht vermögend und langfristig orientiert, was ihren Anlagehorizont angeht, da würde man ja eigentlich denken, das passt auch ganz gut zu nachhaltigen Kapitalanlagen. Ist das so?
Im Prinzip ja. Aber eine Umfrage hat jetzt ergeben, dass reiche Unternehmerfamilien zunehmend weniger bereit sind, in nachhaltige Investments zu investieren. Zumindest, wenn sie damit auf Rendite verzichten müssen. Die nachhaltige Kapitalanlage verliert im Kreis wohlhabender Familien an Strahlkraft. Erklärtes Ziel für Unternehmer ist es laut einer Studie, auch mit nachhaltigen Investments Rendite zu erzielen. Nachhaltigkeit darf kein schönes Beiwerk von Investments sein, schreiben die Autoren der Studie.
Das kann man ja aus Sicht der Unternehmerfamilien auch durchaus nachvollziehen. Wie sehen die Zahlen denn genau aus?
Die Studie stammt vom Fachmagazin Wir zusammen mit dem Institut für Familienunternehmen und der Schweizer Privatbank Pictet. Befragt wurden rund 250 Eigentümer von großen und mittelgroßen Familienunternehmen in Deutschland. Für 22% der Personen spielt Nachhaltigkeit bei Investments keine hervorragende Rolle. Der Anteil ist gestiegen, vor einem Jahr waren es 18%.
Jetzt sind ja Unternehmerfamilien auch nicht unbedingt eine homogene Gruppe. Gibt es denn da auch innerhalb der Branche Unterschiede?
Ja, das gibt es. Etwas überraschend ist aber, die jüngeren Unternehmer zeigen eine noch geringere Bereitschaft, bei nachhaltigen Investments auf Rendite zu verzichten. Familien, die schon seit 4 oder 5 Generationen ein Unternehmen führen, sind weniger kategorisch bei der Frage nach Renditeverzicht in der nachhaltigen Kapitalanlage. Unterschiedlich fallen die Antworten mit Blick auf die Firmengröße aus. Gesellschafter eines großen Unternehmens wollen zu 41% nicht auf Rendite verzichten, wenn sie nachhaltig anlegen. Bei kleineren Unternehmen sieht es besser aus.
Es gibt auch Neuigkeiten aus dem genossenschaftlichen Sektor. Die DZ Bank hat einen neuen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt und dabei auch neue Themen im Bereich Nachhaltigkeit angekündigt. Was ist denn geplant, Wolf?
Das Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken hat mit dem vorgelegten Nachhaltigkeitsbericht bekannt gegeben, dass die für die Bank geltenden Klimaziele auf den Konzern ausgeweitet werden. Zum Konzern gehören unter anderem die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die DZ Hypbank.
Also ein größerer Kreis an Reichweite, ist das denn schon alles?
Nein. Außerdem werden die Ziele der Emissionsreduktion für weitere Branchen gelten. Bislang hatte die Bank Vorgaben für die Sektoren Energie, Automobil, Stahl, Zement und Luftfahrt. Jetzt kommen die Sektoren Schifffahrt und Immobilien dazu. Die nun betrachteten 7 Sektoren stehen für 55% des Kreditvolumens der Bank.
Und welche Zahlen stehen hinter diesen Zielen? Wo will die DZ-Bank genau hin?
Über alle 7 Sektoren hinweg will die Gruppe die CO2-Intensität des Portfolios bis 2025 um 5% und bis 2030 um 35% senken. Gut läuft es bereits im Energiesektor, weil über 2/3 des Geschäfts aus Finanzierungen von erneuerbaren Energien bestehen. Das senkt natürlich die CO2-Intensität des Portfolios.
Und dann gibt es noch ein Thema, das uns hier auch immer mal wieder beschäftigt. Bei grünen Fonds gibt es eine seit längerem anhaltende Diskussion um die richtige Zuschreibung. Ist es jetzt nach EU-Offenlegungsverordnung ein hellgrüner Fonds, Artikel 8, oder ein dunkelgrüner Fonds nach Artikel 9? Wie sehen denn da die aktuellen Zahlen aus?
Inzwischen sind immer mehr Fonds in Deutschland als nachhaltig klassifiziert. Das ist das Ergebnis einer Studie der Ratingagentur Scope. In absoluten Zahlen, es gibt 6.200 Artikel 8 Fonds nach der Offenlegungsverordnung. Bei Artikel 9 Fonds gibt es 613 Produkte.
Und wie hoch ist deren Anteil, wenn man das mal in Relation setzt zur Gesamtheit der Fonds?
Scope kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen Fonds als nachhaltig anzusehen sind. Gemessen an der Anzahl liegt die Quote bei 55%, gemessen am Vermögen bei 60%.
Das ist ja schon eine ganz schöne Größe. Liegt es an der zunehmenden Nachfrage der Anleger?
Nicht unbedingt. Der Zuwachs des verwalteten Vermögens dürfte größtenteils dem Aufschwung an den Börsen in dem Zeitraum geschuldet sein, bezogen auf die Entwicklung über 12 Monate, sagt Scope. Der BVI hat allerdings für das 4. Quartal über einen Abzug von Anlegergeldern aus grünen Fonds berichtet. Auch europaweit sei dieser Trend zu beobachten.
Also nicht unbedingt ein Nachfragethema, sondern mehr ein Marktthema an dieser Stelle. Vielen Dank für die aktuellen Einschätzungen. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Und ich darf Ihnen zum Abschluss noch einen Termin ans Herz legen. Am 23. April findet bei unserer Schwestergesellschaft Börsenzeitung live die Compliance-Tagung statt. Los geht es um 9.30 Uhr in Frankfurt am Main und da geht es um aktuelle Entwicklungen im Kapitalmarktrecht und natürlich auch aus dem ESG-Bereich um die SFDR und die CSRD. Da gibt es also alles rund um diese Entwicklung. Wir freuen uns, wenn Sie dort dabei sind und bei Nachhaltiges Investieren hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.